Okay, also wir hatten uns angeschaut beim letzten Video, dass das Problem nicht gelöst ist.
Trotz Waffenstillstand.
Genau.
Ja.
Was ist eigentlich das Grundproblem in Israel? Ja. Da gibt es verschiedene Ebenen, oder?
Total, da können wir jetzt mal einfach durchgehen. Einfach drei Stück sehen wir. Ja. Es gibt ein oberflächliches Problem, es gibt ein tieferes Problem und gibt dann wirklich das Grundproblem. Das ist so ganz, ganz weit unten drunter.
Ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
Total. Ja. Ja. Fangen wir oberflächlich an, ist ja so deine
Tradition. Ja, also du hast es, das oberflächliche Problem ist einfach, dass jetzt sehr, sehr oberflächlich betrachtet, würde man sagen, dass Hamas, dass es da eine, würde ich mal sagen, Konflikt gegeben hat am Tempelberg und so weiter. Und dann hat Hamas dann angefangen, Raketen rüber zu schießen auf Israel und Israel hat sich dann gewehrt, okay? So, Hamas, vielleicht, die das nicht kennen, Hamas ist eine Gruppe, die ist in Deutschland, ja, ist eine religiöse Gruppe, ja, in Westbank, ja, PLO, das ist eine politische Gruppe, aber Hamas ist eine religiöse Gruppe und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Israel zu zerstören, deswegen sind die auch verboten in Deutschland. Das muss man immer mal im Hinterkopf behalten.
Was aber dem Kern des Islam, wie es ursprünglich war, also Verbindung des Religiösen und Politischen, macht da drin total Sinn, ne?
Absolut.
Genau, weil das war ja ursprünglich schon immer diese Verknüpfung. Ja.
Das macht aber jetzt wiederum die Zusammenarbeit mit Europa und USA eigentlich unmöglich. Ja, weil die Hamas noch nicht mal anerkennen. So, die Hamas wiederum kontrollieren aber den Gazastreifen. Und das bedeutet, dass die 40% der Gesamtbevölkerung von den Palästinensern halt unter sich haben. Das ist halt so sehr, sehr schwierig. Du kannst nicht mit den Palästinensern irgendwie einen Pakt machen oder so, ohne dass Hamas da mitspielt. Ja? Ja. Das macht diese ganze Sache richtig schwierig. So, aber das ist jetzt natürlich sehr, sehr oberflächlich nur betrachtet.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, ja, also die Region im Überblick sehen, dann sieht man halt, dass es auch noch einen großen Faktor gibt in der Region, der Instabilität bringt. Wir haben gesehen, viele arabische Länder jetzt ziehen sich ein bisschen raus. Man hat den Eindruck wirklich, solange wir Öl haben und gute Connections zum Westen und so weiter, die uns wirtschaftlich, also die uns Wohlstand sichern, das wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Ja. Das ist jetzt mal so, wenn man es mal von Weitem guckt, scheint mir so, dass es so ein Motiv ist. Aber Iran, ja, Teheran, dieses Regime ist ja sehr stark pro Israel und repräsentiert. Sorry.
Die waren früher mal pro Israel.
Aber sehr stark gegen Israel und repräsentiert, wollte ich mit eigentlich sagen, repräsentiert die Leute auch in der arabischen Welt, die wirklich einen Israel-Hass haben. Und ich habe das persönlich mal erlebt, als ich in meiner Zeit in Ägypten war. Ich weiß, Ägypten ist nicht Iran, aber da gab es auch mal in Medizinunterricht einfach, ganz ging einfach Einrisse der Analschleimhaut, ja, das hat ja überhaupt nichts jetzt mit diesem Konflikt primär zu tun, also keine Sorge, ich werde das jetzt nicht weiter vertiefen, dieses Thema, es ging einfach um solche Probleme, Fisteln und so weiter. Und plötzlich, am Ende von der Vorlesung, hat der Professor dann so ein Bild gezeigt, wie ein Palästinenser ohne irgendwelche Bewaffnungen und so sich gegen schwer bewaffneten israelischen Soldaten gewendet hat. Und du merktest richtig, wie der jetzt eine Stimmung bei den Studenten machen wollte. Guckt, wehrt euch, egal ob die jetzt militärisch stärker sind. Mhm. Und dann merkte man richtig diesen Hass, der da durchkam, gegen dieses Land Israel. Und das ist eben beim Iran auch sehr stark so, die ja die Solidarität auch zu den Palästinensern bekundet haben. Ja?
Genau. Und Iran gehört ja eigentlich gar nicht zur arabischen Welt direkt so dazu. Aber das ist, wie du sagtest, dass die sind, würde ich mal sagen, ein sehr, sehr destabilisierender Faktor.
Ja.
Ja, und das merken die halt auch, weil es ja eine andere Sorte von Islam ist, würde ich mal sagen, als jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien und so weiter. Und die merken halt, die da oben, die sind noch schlimmer als, würde ich mal sagen, die in Israel. Und deswegen realisieren die hier, wir müssen wahrscheinlich mehr mit Israel arbeiten als mit Iran. Die sind eigentlich der große Feind. Und die haben sich auch ganz klar dazu bekannt, dass die Hamas unterstützt haben, ja, und dass die eigentlich hinter der ganzen Sache stecken. Das ist jetzt ein bisschen tiefer geschaut, aber das ist noch nicht mal das eigentliche Problem.
Ja? Was ist das Grundproblem?
Genau. Das Grundproblem ist eigentlich, was wir selbst in Europa gekannt haben auch, das ist der Judenhass.
Ja.
Ja? Das ist einfach, es gibt einen unerklärlichen Hass, wenn man das aus weltlicher Perspektive beschaut, muss man sich einfach fragen, wieso in aller Welt gibt es einen Hass gegenüber dem jüdischen Volk?
Ja.
Es gibt so viele Völker, will ich mal sagen, die weiß ich, es gibt zum Beispiel Roma und Sinti oder so. Ja. Das sind, haben auch kein Land, das ist auch ein Volk für sich und so weiter. Aber es gibt nirgendwo gibt es so einen krassen Hass, ja, wie gegenüber dem jüdischen Volk.
Ja, also es ist eindrücklich eigentlich schon seit, das lesen wir in der Bibel schon, ja. Also wie dann am Ende letztlich dann das, der Staat Israel kaputt gemacht wurde durch die Römer und man dann denkt, okay, jetzt werden die sich doch irgendwie verstreuen, haben keinen Einfluss mehr und trotzdem immer wieder durch die Geschichte findest du halt diese Anti-Bewegung gegen die Juden, ja, Edikt von Nantes und so weiter, natürlich ein Gipfel irgendwie, der Holocaust und so, ja, ja. Aber man fragt sich ja, warum habt ihr eigentlich so ein Problem mit den Leuten oder so, ja.
Und was dazu sagen? Jetzt mal, dann müssen wir natürlich auf die Bibel zu sprechen kommen.
Ja, ja. Also grundsätzlich sieht man halt schon, ganze Alte Testament Zeug, das ist das Volk Gottes. Mhm. Ja. Und letztlich ja, ist es ja auch irgendwo eine Art Angriff gegen Gott, ja, sein Volk anzugreifen. Mhm. Und natürlich, ja, jetzt gibt es natürlich viele Ebenen. Ich weiß nicht, welche genau du noch hier...
Also zum Beispiel,
dass Volk züchtigt und so weiter, aber...
Nee, da will ich vielleicht nicht darauf hinaus. mehr auf die Frage, dass der Teufel weiß, ja, der Teufel weiß, dass aus dem Samen der Frau, das ist jetzt vielleicht noch nicht Israel, Messias, ja, der Messias kommen wird. Es gibt und dieses Volk, ja, wir wissen was, ist ja auch super interessant, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Was muss man eigentlich fürchten von dem jüdischen Volk? Jetzt einfach, wenn du die Bibel liest, wird das, steht irgendwo in der Bibel, dass irgendwann werden die alle ihre Schwerter ergreifen und werden alles platt machen? Gar nicht. Es wird ein Friedensreich geben, wo Israel in einem Land leben wird, was so groß ist wie Hessen, würde ich mal sagen. Ja, und genauso unbeugsam.
Und so brauchst du nicht einzubilden.
Genauso unbeugsam ist.
Ja.
In so einem Land wird ein König leben und alle Nationen, die werden nicht die Nationen beherrschen, sondern alle Nationen werden kommen.
Zu Israel als Welthauptstadt. Ja.
Als Welthauptstadt. Ja. Also das ist überhaupt nichts irgendwo, wo du denkst, die haben jetzt einen Wahnsinnsanspruch.
Ja.
Und die werden gedemütigt sein, es wird ein sehr demütiges Volk sein mit einem König, der Frieden bringen wird, nicht das Schwert. Und der, bevor er kommt und das tut, wird er dieses Volk richtig, wie soll man sagen, demütigen und auf jeden Fall in seine Schranken weisen. Züchtigen, in seine Schranken weisen, ja. Das ist doch eigentlich eine Story, wo man denkt, da muss doch gar nicht Angst haben eigentlich. Und trotzdem gibt es irgendwie eine krasse Macht, die dahinter ist, die einfach dieses Volk dem irgendwie annacken will. Ja, und das ist jetzt nicht eine Sache nur, dass es irgendwie jetzt so, wo du sagst, ja, das ist ein Problem, was die jetzt schon immer in dieser Region haben. Nee, das war in Europa ganz genauso. Da waren es jetzt nicht irgendwelche Araber, die das getan haben, sondern da waren das unser eine.
Deswegen vielleicht für uns die Frage, Grundproblem ist Judenhass. Gibt es das auch unter uns Christen?
Ja.
Was würdest du sagen? Was ist deine Beobachtung?
Also würde ich mal sagen, was man aus der Geschichte einfach lernen kann und wo man sich einfach vielleicht auch einen Kopf runternehmen muss, das ist einfach, ja, das gibt es. Ja, es gibt Judenhass unter...
Warum ist das Thema so relevant? Man könnte ja sagen, wir haben gesagt, das Grundproblem, das ganz tief unten liegt, ist der Judenhass. Das führt zu einem krassen Konflikt in dieser Region, aber das Größere ist eigentlich der Judenhass. Und wenn wir den überwinden könnten, dann wäre der Konflikt auch gelöst sozusagen. Ja. Aber deswegen müssen wir bei uns selber mal anfangen. Wie ist es bei uns Christen? Was haben wir denn für eine Haltung gegenüber Israel?
Gibt es da Wurzeln?
Wurzeln, genau.
Gibt's da Wurzeln?
Auch in diese Richtung gehen.
Und da müssen wir einfach unsere Geschichte gucken und müssen sagen, ja, oder? Die gibt's. Ja, es gibt
einfach... Bei Evangelikalen nicht so.
Stimmt.
Ja, also wenn du es heute anguckst und so, man hat ja auch irgendwie studiert die Prophetie und so, es gibt ja sehr viel so Pro-Israel-Bewegungen auch oder Gruppen, ja.
Ja, bei Evangelikalen, das stimmt. Gibt es sehr, sehr große Befürworter. Wenn man zum Beispiel zur katholischen Kirche schaut, und das ist jetzt nicht irgendwie will ich mal sagen, dass man irgendwas schlecht reden will oder sowas, sondern das ist einfach nur eine Feststellung, ja. Und Ausnahmen bestätigen immer die Regeln, ja. Aber es ist so, dass die katholische Kirche grundsätzlich eher negativ Israel gegenüber eingestellt war. Das sieht man auch heute noch, wenn du die Statements und so weiter dir durchliest, gegenüber diesem ganzen Konflikt, dann merkst du auch, in welche Richtung das tendiert. Ist jetzt nicht irgendwie eine Wertung oder so, sondern was interessant ist, wo wir auch hinaus wollen vielleicht da, ist, es gibt dafür einen theologischen Grund und das ist die Wurzel. Ja, es ist ja nicht so, dass irgendwie, dass man sagen könnte, die sind schlechter als die. Wir haben gesehen, es ist total menschenunabhängig. Es gibt was dahinter steht. Und was dahinter steht, sind Mächte. Und diese Mächte, die drücken sich meistens aus durch Gedanken. Und das ist wirklich interessant. Ja, nämlich die Misshandlung der Juden, ja, seitens der Kirche im Mittelalter und so weiter waren direktes Resultat von einer Sache, die wir Irrlehre nennen würden. Oder auf jeden Fall eine falsche Lehre vielleicht. Ja? Und zwar ist das, dass man sagt, dass Israel, oder besser gesagt, dass, da war das so, dass das Christentum das neue Judentum ist. Oder das besser gesagt, da haben die es angewandt auf die katholische Kirche, dass Rom das neue Jerusalem ist. Ja? Mhm. Die neue heilige Stadt.
Ja, das ist letztlich die Gemeinde, die Kirche, an die Stelle Israels getreten ist. Ne?
Genau.
Und damit alles das auf sich bezieht, was Gott mal über Israel gesagt hat. Und damit ein besonderer Status von Israel eigentlich passé ist, ne? Aus dieser Sicht.
Und was ist jetzt, was ist richtig?
Wie ist es richtig, ja. Das ist total spannend, wenn wir uns einfach mal ins Neue Testament schon reinschauen. Gerade Paulus. Paulus ist ganz interessant, weil er im Römerbrief eine lange Abhandlung macht einfach, wie die Gerechtigkeit Gottes uns Menschen begegnet, ja. Und dann sagt der Mensch, du wirst für gerecht erklärt vor Gott einfach nur durch Glauben. Und jetzt fragt jemand, wow, was ist denn jetzt los? Da gab's doch in Volk Israel ganz viel Versprechungen, die Gott gemacht hat, ja. Wenn das jetzt nicht Werke sind und so, einfach nur Glauben. Was ist denn da mit der besonderen Position von Israel? Wie bringt man das in Einklang? Und dann, ganz wichtig dazu, Römer 9 bis 11 zu lesen, ja, was sagt Gott dazu, vor dem Hintergrund, dass Christentum schon da ist, was ist jetzt mit Israel? Und erstmal ein Blick in das Herz von Paulus. Ja, er sagt in Römer 9, 10, dass er dass er sogar bereit wäre, wenn es möglich wäre, das ist so hypothetisch, ja, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein für seine biologischen Verwandten sozusagen, ja, für das Volk Israel. Mhm. Also da sieht man, dieser Quatsch, Entschuldigung, dass man manchmal sagt, Paulus war der erste Antisemit und sowas, ist überhaupt nicht so. Der hat gerungen darum, dass die Christus annehmen als Retter, weil er sie so geliebt hat. Mhm. Und er führt dann weiter aus, dass Gott auch mit diesem Volk eben nicht am Ende ist. Ja? Wenn wir einen Vers zum Beispiel mal aufschlagen aus diesen spannenden Kapiteln, in Römer 11, Vers 1 zum Beispiel, ja, vor dem Hintergrund, dass das Christentum schon da ist, dass das Zeitalter der Gemeinde wirklich am Laufen ist. Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Ja, und es geht im Kontext ganz klar um Israel, sein Volk. Ja, Abraham und so weiter, was dann weiterkommt.
Steht ja auch da.
Ja. Und dann sagt er in Römer 11, Vers 26, er redet in Vers 25 von einem Geheimnis, dass nämlich Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist ganz interessant. Gott hat immer mit Israel gehandelt. Dann kommt ein Punkt, wo Gott sagt, also ihr habt den Messias abgelehnt und ihr seid jetzt verhärtet gegenüber mir. Und solange das ist, sammle ich die Heiden. Ja? Mhm. Also, und ich habe eine Vollzahl an Heiden, dich retten werde. Mhm. Und wenn der letzte Stein sozusagen wirklich dazugefügt ist, ja, in diesem Haus, dann sagt Gott, was passiert dann? Also Verhärtung, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, und dann Vers 26. Und so wird ganz Israel errettet werden. Mhm. Und er schreibt vorher von einem Überrest. Ja, ich suche noch diesen Vers,
das
wo, dieses Wort auch, wo auch dieses Wort steht. Ja, das
Vers 5, so besteht nur in der jetzigen
Zeit. Seid ein Überrest, genau. Also, und das wird auch bei Israel so sein. Und das bedeutet, wir haben nicht eine Ersetzung von Israel durch die Gemeinde, sondern wir haben beide Familien. Ja, Gott sagt das mal im Epheserbrief so, es gibt verschiedene Familien. Mhm. Und er hat sein irdisches Volk, das hat halt besonders irdische Versprechungen. Es wird ein Land versprochen auf dieser Erde. Und Gott hat sein himmlisches Volk. Mhm. Ja, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde. Mhm. Der wird zugesagt, ihr werdet mal bei mir sein, im Haus des Vaters. Ja, das ist das wunderbar. Aber das kann man eben nicht ersetzen und in Konkurrenz setzen, sondern Gott hat Pläne mit beiden. Hm. Wenn man das falsch sieht, dann kommt man...
Ja, genau. Man sieht es schon vorgeschattet im Alten Testament, Abraham, weil wenn es so eine große Wahrheit gibt, dann muss es die ja auch irgendwie im Alten Testament gegeben haben. Und das wird schon gezeigt, wirklich im Alten Testament, bei Abraham. Ganz interessant, kannst du ja mal nachlesen, dem Abraham, wenn er rausgeht und Gott zeigt ihm, dass er Nachkommen haben wird, dann wird ihm gezeigt auf der einen Seite das Himmelszelt, ja, Sterne am Himmel, und auf der anderen Seite Sand am Meer. Und ganz interessant, wenn du hinterher zu Jakob gehst, dann spricht er nur über den Sand am Meer.
Ja, ja.
Das ist ganz interessant, warum? Weil wir sind ja Heiden, ja, also wir sind ja nicht aus dem Volk Israel, wir sind aber trotzdem Kinder Abrahams. Ja, wir gehören nämlich zu diesen Sternen. Mhm. Ja, die Kirche, die hat eine himmlische Berufung. Und Jakob ist ja der Vater dann wirklich von diesem Volk Israel. Und da spricht er nur noch von dem Sand. Da spricht er nicht mehr von den Sternen. Da spricht er wirklich von diesem Sand, was am Meer ist. Das Meer ist ein Bild von der Nation. Sorry, jetzt mal ein bisschen kompliziert, aber egal. Das Meer sind die Nationen und Israel wird gesehen als dieser Sand. Ja, was bei den Nationen ist. Und wunderbar, ja, einfach wunderbar, dass es diese beiden Sachen gibt. Einmal die himmlischen Gläubigen und einmal das irdische Volk. So, und
Abraham, übrigens in dem Sinne, ist sozusagen so eine Doppelwurzel. Ne?
Genau,
ist eine Doppelwurzel. Ist sowieso der Vater derer aus der Beschneidung und der Vater derer letztlich, die in der Vorhaut glauben, sagt genau. Der Römerbrief. Also die nicht beschnitten sind, das sind eben die Heiden.
Genau. Das bedeutet aber jetzt, du kannst nicht das Alte Testament nehmen und die ganzen Verheißungen, die Israel gemacht worden sind, also Jakob und dann durch die Propheten und so weiter hindurch, und sagen, das gehört jetzt alles der Kirche. Ja, das stimmt nicht. Und es ist, erstens mal, wird das eine sehr, sehr anstrengende Hirngymnastik, das alles umzuformen. Ja, zum Beispiel, es wird gesprochen von einer Zerstreuung und einer Zurückführung in das gelobte Land. Das hat die Kirche nie erlebt. Ja. Die Kirche ist nie zerstreut worden. Und die Kirche hat auch kein gelobtes Land hier auf der Erde.
Geografisch.
Ja. Ja, wir sind ja überall in allen, das Evangelium ist flexibel, geht überall in die ganzen Nationen rein. Wo wollen wir denn hingehen? Mhm. Ja, nach Jerusalem, dann sind wir bei den Kreuzzügen. Das ist genau das, was passiert ist. Ja, dass wir hingehen und sagen, hey, das ist unser Land. Das ist nicht unser Land.
Und da sieht man übrigens, wie aus einer falschen Lehre auch sehr falsche Taten
absolut.
Vorkommen.
Ja, total.
Genau, deswegen super wichtig Lehre mal an der Stelle. Ja, vielleicht denkt jetzt jemand, das ist ein bisschen kompliziert. Total. Römer 9 bis 11 habe ich immer forsch übersprungen. Ja, bin zu Römer 12 gegangen. Nee, das ist total wichtig. Wenn du das klar hast, wirst du auch viele andere Dinge halt richtig einsortieren.
Absolut. Das ist aber eigentlich, will ich mal sagen, dann der Grund, ja, dieser Ursprung des Hasses, ja, der ist halt biblisch, wirklich nur biblisch zu finden.
Ja.
Und die Wurzel zu Antisemitismus kann für uns Christen darin liegen, dass wir einfach falsch die Bibel auslegen. Und wir haben jetzt hoffentlich mal ein bisschen gezeigt, wie das historisch auch gewesen ist. Also jetzt auch zum Beispiel gerade, was Kreuzzüge und so weiter angeht. Das war ganz klar motiviert aus der Tatsache, dass jetzt die Päpste zum Beispiel gesagt haben, hey, die Juden, die haben ihren Messias gekreuzigt. Und das Einzige, was sie jetzt machen können, ist, die können entweder rüber zu uns kommen, katholisch werden, oder die werden einfach sterben. Wir werden den Christus rächen. Ja? Und die Moslems sagen, wenn ihr im Kampf gegen die Ungläubigen sterbt, ja, dann kommt ihr direkt, ihr kommt ins Paradies. Und der Papst Urban der Zweite, ja, der dann da gerade am Herrschen war, der sagt, okay, kriegst kein Fegefeuer. Ja, direkt in den Himmel. Aber trotzdem, seht ihr, was man glaubt, das hat eine Relevanz für unser Leben. Ja? Und diese Sache, weißt du, diese Sache mit diesem, ja, die Kirche ist eigentlich das neue Israel, das ist auch eine Sache, wo man einfach sagen muss, das schleicht sich halt jetzt auch wieder in evangelikale, will ich mal sagen, in die Kirchen und so weiter rein. Und man denkt sich, ja, ist ja ganz harmlos. Aber es ist nicht harmlos. Es hat halt wirklich Konsequenzen.
Es ist, wo du es gerade sagst, vielleicht einfach. Warum ist es so attraktiv? Weil wir in der Christenheit sind leider dahin gekommen, auch durch unseren Wohlstand, dass wir sehr irdisch gesinnt sind. Ja? Mhm. Wir sind auch philosophisch sehr stark geprägt inzwischen durch Humanismus. Ja? Es ist wichtig, dass du als Mittelpunkt hier Beachtung findest und es dir gut geht. Mhm. Ja? Und diese vielen irdischen Segnungen, ja, auch für das Volk Israel, ist natürlich was Tolles, denkt man. Ja? Mhm. Hier auf der Erde wird das Reich errichtet, mir geht es darin gut. Und ganz interessant, wenn man jetzt sich fragt, Mensch, wie geht's weiter, auch in Bezug auf die ganzen Dinge, die wir gerade in der Welt erleben, dann findet man halt in der Offenbarung sehr viel über die Zukunft und dann wird gesagt, wenn Gericht kommt, es kommt über die, die auf der Erde wohnen. Ja, das sind die Leute, die ihren Fokus und ihr Zuhause hier haben. Ich will das mal als krassen Punkt sagen. Gott sagt halt, über die wird das Strafgericht kommen, die ihren Fokus hierauf haben. Und deswegen lasst uns auch da ermutigen, dass wir unsere himmlische Identität, ja, Philipperbrief sagt ganz klar, unser Bürgertum ist im Himmel. Das heißt, du bist ein Bürger von einem ganz anderen Land, nicht dieser Erde. Und wenn du das verwirklichst, wird es dir auch helfen, dass du eben nicht in so komische Praktiken kommst, wie das halt im Höchstmaß dann bei den Kreuzzügen passiert ist. Das ist sehr, sehr relevant und vielleicht kann dieses Video einfach auch eine Ermutigung sein, auch die biblische Lehre zu studieren.
Total.
Es ist,
ja. Und vielleicht auch, jetzt sagst du dir vielleicht, ey, ich habe aber noch total viele Fragen. Ja. Also ihr habt jetzt erstmal so ein bisschen grob umrissen, aber es gibt da jetzt ganz konkrete Fragen. Und vielleicht können wir darauf noch eingehen im nächsten Video.
Unbedingt. Ja?
Dann machen wir einfach im nächsten Video ein paar Q&A, Frage-Antwort und wir sagen einfach bis dann.
Ciao.